Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. In Ägypten entwerfen die Islamisten eine neue Verfassung. Wir fragen nach den Folgen für die Frauen und Christen im Land. Erstmals muss Deutschland für Griechenland bezahlen, eine 500 Millionen Euro. Wir hören in die intensive Bundestagsdebatte hinein. Erstmals steht an der Spitze der größten Schweizer Gewerkschaft eine Frau.
Es ist für eine Gewerkschaft wichtig, streikfähig zu sein, denn wenn wir das nicht sind, erreichen wir auch am Verhandlungstisch wenig.
Ein Porträt der UNIA-Chefin Vanya Aleva. Ihn muss man nicht vorstellen.
Guten Abend miteinander. Dankeschön, herzlich willkommen zu einem weiteren Quiz Telstar. Das ist ein Quiz, das ja vor allem auch dazu da ist, dass Sie zuhause auch ein bisschen miträteln können.
Benny Thurnherr, einst noch Telstar-Moderator, ist jetzt vor seinem letzten Benissimo Gast im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous im Studio sind Ivana Pribakovic und Miriam Knecht. Sie hat die Nachrichten.
In Ägypten hat die verfassunggebende Versammlung heute früh die neue Verfassung des Landes verabschiedet. Diese lehnt sich stark an das islamische Recht, die Scharia, an, denn die Versammlung besteht mehrheitlich aus Islamisten. Der Verfassungsentwurf schränkt nach Ansicht der Opposition die Rechte der Frauen ein, beschneidet die Kompetenzen der Justiz und gibt den Religionsgelehrten Einfluss auf die Gesetzgebung. Mehrere Revolutionsgruppen sowie linke und liberale Parteien haben für den Nachmittag zu einem Protest auf dem Tahrirplatz in Kairo aufgerufen. Der Deutsche Bundestag sagt Ja zur zusätzlichen Finanzhilfe für Griechenland. Der Beschluss wurde von einer breiten Mehrheit gefasst. Finanzminister Wolfgang Schäuble hatte zuvor die zusätzliche Unterstützung für Griechenland vehement verteidigt. Wenn man sie nicht leiste, drohten ein Staatsbankrott und der Zerfall der Eurozone. Athen werde die neue Hilfe nur bekommen, wenn es die Auflagen Zug um Zug umsetze. Ein Schuldenerlass hingegen bringe dem hochverschuldeten Land wenig. Griechenland würde dann vielleicht weniger sparen wollen, sagte Schäuble. Lärmige Güterwagen sollen vom Schweizer Bahnnetz verschwinden. Und zwar ab 2020, so will es der Bundesrat. Er hält an den neuen Lärmgrenzwerten fest und hat das entsprechende Maßnahmenpaket dem Parlament überwiesen, trotz Bedenken der Wirtschaft. Diese befürchtet, dass zu wenig leise Güterwagen zur Verfügung stehen. Sie warnt, der Verkehr werde von der Schiene auf die Straße verlagert. Auch die EU ist skeptisch. Zwar zieht sie selber ein Verbot von lärmigen Güterwagen in Betracht, bat die Schweiz aber, erst 2014 über neue Lärmgrenzwerte zu entscheiden. Die Arbeitslosigkeit im Euroraum hat im Oktober einen neuen Rekordstand erreicht. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat meldet, betrug die Arbeitslosenquote 11,7%. Betroffen waren somit fast 19 Millionen Menschen. Im September hatte die Arbeitslosenquote noch 11,6% betragen. Besonders schlimm ist die Lage in Griechenland und Spanien. Und in Italien hat die Arbeitslosigkeit bei den Jugendlichen einen neuen Höchststand erreicht. 36,5% der 15- bis 24-Jährigen waren im Oktober auf Jobsuche. Experten erwarten, dass sich die Lage im Euroraum wegen der Schuldenkrise weiter verschlechtert. Der Bundesrat ist überzeugt, dass die Antirassismus-Strafnorm einheitlicher gehandhabt wird als zu Beginn. Die Landesregierung ist gegenüber der zuständigen UNO-Kommission der Auffassung, dass die bestehenden Gesetze genügend Schutz vor Diskriminierung bieten. Sie sei sich jedoch bewusst, dass nur wenige Gerichtsverfahren wegen Diskriminierung angestrengt würden. Möglicherweise verzichteten manche Betroffene auf den Rechtsweg, weil die Kosten und Risiken im Vergleich zum Nutzen recht hoch seien. Immer mehr Fachstellen böten Beratung zum rechtlichen Schutz vor Diskriminierung, und die Verwaltung habe Kurse für die Sensibilisierung durchgeführt, so der Bundesrat weiter. Der deutsche Leuchtmittelhersteller Osram muss weiter sparen. Bis 2014 baut das Unternehmen nach eigenen Angaben nochmals 4.700 Stellen ab. Seit letztem Herbst sind bereits tausende Stellen verschwunden. Zu schaffen macht Osram der Wandel auf dem Lichtmarkt. Weg von der Glühbirne hin zur LED-Technik. Es herrscht ein harter Konkurrenzkampf, unter anderem mit asiatischen Unternehmen. Die indische Wirtschaft wächst weniger stark als in den letzten 3 Jahren. Im 3. Quartal betrug das Wachstum noch 5,3%. Als Grund für den Rückgang nennen verschiedene Seiten den Reformstau der Regierung. Indiens Wirtschaft leidet aber auch unter einer hohen Inflation, hohen Zinsen, einem immer größeren Staatsdefizit und unter einer unsicheren politischen Lage.
Sie hören Rendezvous. Weiter geht es mit der Frage, wird Ägypten nun ein Gottesstaat? Griechenland-Hilfe konkret. Erstmals muss Deutschland nicht nur Geld garantieren, sondern den Hellenen konkret bezahlen. Gras statt Kraftfutter. Erste Schweizer Kühe leben wieder naturnäher. Das kommt den Bauern günstiger. Alle Hoffnung in einem Mausklick. Das IKRK versucht, im Krieg getrennte Familien über Internet wieder zusammenzubringen. Der Monat November war turbulent, auch akustisch.
Die 6-monatige Bewährungsfrist für Mörgeri endet am 21. September, obwohl sie...
Herr Kantonsrat Amrein, Ihre Redezeit ist abgelaufen.
Und zu den Worten des Monats kommt im Tagesgespräch einer, der um Worte nie verlegen war, Benny Thurnherr. Dies und mehr nach Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.837 Punkten im Plus von 0,1%. Der Euro wird zu 1.2051 gehandelt und der Dollar zu 92,63 Rappen. Das Wetter. Heute Nachmittag gibt es immer wieder sonnige Abschnitte. In der Nordwestschweiz ist es meist bewölkt, im Wallis ziemlich sonnig. Bei mäßiger, am Genfersee auch starker Brise liegt die Höchsttemperatur um plus 1 Grad. Im Tessin ist es heute oft bewölkt, bei 11 Grad. Im Engadin gibt es längere sonnige Abschnitte und minus 3 Grad. Am Samstag liegt über dem Flachland Hochnebel, sonst ist es ziemlich sonnig mit einer Temperatur knapp unter dem Gefrierpunkt. Und am Sonntag gibt es verbreitet Schneeschauer. Im Süden ist es am Wochenende mit Nordföhn zeitweise sonnig und meist trocken bei 8 Grad.
Das ist also aus dem arabischen Frühling in Ägypten geworden. Die Vertreter eines radikalen Islam haben den Entwurf für eine neue Verfassung diktiert. Die liberale, säkular orientierte Opposition und die Christen hatten die Verfassungskommission zuvor unter Protest verlassen. Björn Blaschke in Kairo hat die erste und einzige Lesung verfolgt. Ich fragte ihn, der ägyptische Verfassungsentwurf ist bei den Menschenrechtlern umstritten, christliche Ägypter fürchten ihn. Finden Sie zu Recht, also werden Christen ausgeschlossen?
Es gibt einen Artikel, der einen Ausschluss beinhaltet, und zwar der Artikel 1 des Verfassungsentwurfs, in dem heißt es, dass Ägypten zur arabischen und zur islamischen Gemeinschaft gehöre. Und im Umkehrschluss bedeutet das eben eine Ausgrenzung der Christen, von denen in Ägypten je nach Schätzung zwischen 6 und 10 Millionen Menschen leben. Also es gibt auf jeden Fall ausschließende Paragraphen, von denen allerdings die Schreibenden der Verfassung sagen, das wird aufgefangen durch andere Artikel, in denen die Christen mit den Muslimen gleichgestellt werden.
Wie sieht es denn mit den Frauen aus? Werden ihre Freiheiten beschnitten?
Auch bei den Frauen heißt es, dass alle Menschen gleich seien, also Frauen, Männer gleichgestellt seien. Das sei überhaupt kein Problem. Trotzdem gibt es den Hinweis darauf, dass man bei der Gesetzgebung zukünftig die Grundsätze der Scharia, also des islamischen Rechts, beachten wolle. Sie seien die Hauptquelle der Gesetzgebung. Und das ist selbstverständlich ein Einfallstor. Einerseits kann man es so auslegen, wenn man sagt, die Grundsätze der Scharia, dass man es auch modern interpretieren kann. Aber gleichzeitig kann es selbstverständlich auch bedeuten, dass man sagt, hier drücken wir etwas durch, weil die Grundsätze der Scharia eben eine Ungleichheit beinhalten könnten.
Das heißt aber, der Interpretationsspielraum, der ist sehr groß.
Der ist sehr groß, meiner Meinung nach. Und es ist auch so, dass die Ashar, das ist die wichtigste religiöse Institution des Landes, angerufen werden kann, wann immer es um religiöse Fragen geht. Und wenn die Ashar eines Tages vielleicht nicht mehr modern orientiert sein sollte, was sie eine ganze Zeit lang war und eigentlich auch noch bis heute ist, aber möglicherweise durch einen Personalwechsel vielleicht eher in eine salafistische Richtung gehen sollte, dann könnte es sein, dass die Ashar, die in religiösen Fragen über dem Verfassungsgericht stehen soll, anders urteilen kann und dann eben auch eine höchst unmoderne Interpretation der Verfassung zulässt.
Sie haben mit zwei Salafisten über die Neuerungen gesprochen. Was sagen die zum Beispiel auf die Frage, ob in Ägypten alle Frauen einen Schleier tragen sollen oder zum Beispiel früher heiraten als heute?
Also der eine hat mir gezielt auf die Frage hin, was ist mit dem Schleier? Hat er gesagt, wir werden niemanden dazu zwingen, keine Frau muss ihn tragen, aber wir werden alles dafür tun, dass sie es tun werden. Wir werden versuchen, sie davon zu überzeugen. Ein anderer Mann hat mir gesagt, auf die Frage des Heiratsalters, man werde sich auf jeden Fall an das Gesetz halten. Und das Gesetz besagt in Ägypten nach wie vor, dass Frauen und Männer erst ab 18 heiraten dürfen. Aber das hat dann dieser Salafist auch eingeschränkt, hat er gesagt, naja, wenn es dann ein neues Gesetz geben sollte, dass er in die Richtung von 14 Jahren beispielsweise geht, dann werde man sich selbstverständlich auch an das Gesetz halten. Also auch da gibt es sozusagen Tendenzen, von denen man nicht genau weiß, wohin es gehen wird.
Björn Blaschke, theoretisch müsste jetzt das Volk über diesen Verfassungsentwurf abstimmen. Aber die Richter, die streiken ja im Moment. Was geschieht jetzt mit diesem Entwurf?
7000 Richter waren bei den Parlamentswahlen anwesend. Sie müssen anwesend sein, damit die Wahl tatsächlich so etwas wie eine Legitimität überhaupt bekommt. Die stehen im Streik und sie werden es wahrscheinlich auch bleiben. Davon ist auszugehen. Und jetzt ist die Frage, was Präsident Morsi machen wird. Wird er mit einem weiteren Dekret kommen und diesen Passus des bisherigen Wahlgesetzes einfach kippen und sagen, nein, wir brauchen keine 7000 Richter. Alles ist möglich, würde ich sagen, momentan.
Auch diese Version ist für Sie denkbar, dass Morsi die Verfassung einfach in Kraft setzt in dem Fall?
Das glaube ich nicht. Das kann er nicht machen. Er muss sie irgendwie legitimieren, das ist keine Frage. Aber ich kann mir vorstellen, dass er irgendeinen Winkelzug versuchen wird, um seinen Widersachern entgegenzutreten. Ich glaube nicht, dass er sie einfach in Kraft setzen wird. Das würde zu schweren, schweren Ausschreitungen führen.
Das waren Informationen von Björn Blaschke von der ARD aus Kairo. Und für den Nachmittag haben linke und liberale Parteien bereits zu Protesten auf dem Tahrirplatz aufgerufen. Zwei Jahre. So viel Aufschub hat Griechenland diese Woche von den EU-Finanzministern bekommen, um die schmerzhaften Strukturreformen durchzuführen. Doch diese Zusatzfrist kostet Geld. Deutschland zum Beispiel muss fürs Erste weitere 750 Millionen Euro beisteuern. Das geht nicht, ohne dass das deutsche Parlament dieses Geld im Schnellverfahren bewilligt. Und so etwas geht auch nicht ohne intensive Debatte. Kaspar Selk aus Berlin.
Die Mehrheit des Deutschen Bundestages will Griechenland weiterhin unterstützen. Die Mehrheit hat auch dieser Tranche zugestimmt. Aber die Meinungen darüber, ob man auf dem richtigen Weg sei, gehen weit auseinander. Hauptstreitpunkt: der Schuldenschnitt. Wäre es nicht viel besser, Griechenland mit einem großen Schuldenerlass massiv zu entlasten? Auf keinen Fall, sagt Finanzminister Schäuble.
Wenn wir von Anfang an die von einigen immer noch geforderte schnelle, große Lösung praktiziert hätten, dann wären die Anreize für Griechenland, Reformen umzusetzen, entfallen. Und die bisherigen Fortschritte wären nicht eingetreten.
Wenn man vermeiden wolle, dass Griechenland ein Fass ohne Boden bleibe, in das man erfolglos immer mehr Geld hineinwerfe, dann müsse man die nötigen Reformen durchsetzen und Geld nur dann zahlen, wenn diese Reformen auch Schritt für Schritt umgesetzt würden. Dennoch, der Schuldenschnitt müsse und werde kommen, sagt die Opposition. Anders komme Griechenland nicht aus dem Loch, sagt zum Beispiel SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier.
Sie wissen, dass die Basiszahlen für Griechenland, dass das alles auf einen Schuldenschnitt am Ende hinausläuft, aber sie scheuen diese Wahrheit wie der Teufel das Weihwasser.
Weil sie Angst hätten vor der Reaktion der Wähler. Schäuble habe durchaus recht, wenn er darauf hinweise, dass Griechenland bereits Erstaunliches geleistet habe. Aber mit einer reinen Sparpolitik habe man dennoch die Gesamtverschuldung Griechenlands erhöht, nicht gesenkt. Wesentlich härter ging Sarah Wagenknecht von der Linken mit der Regierung ins Gericht. Griechenland werde mit der gegenwärtigen Hilfspolitik nie in die Lage kommen, seine Schulden zu bezahlen. Sie machte einen Vergleich mit der Privatwirtschaft.
Wenn ein Unternehmen immer neue Schulden macht, um damit eine Zahlungsfähigkeit vorzutäuschen, die es längst nicht mehr gibt, dann nennt man das im realen Leben Konkursverschleppung. Und wer einen Konkurs verschleppt, der macht sich strafbar und kann dafür im schlimmsten Fall ins Gefängnis gehen.
Sie verlangt einen völlig anderen Ansatz an das Problem. Stichwort dem Volk helfen, statt immer Guthaben von Banken und Hedgefonds abzusichern. Die Linke wird erneut vor das Verfassungsgericht gehen, um die Teilzahlungen an Griechenland zu stoppen. Der Bundestag hat jetzt auch diesem Hilfspaket zugestimmt, aber das Rumoren in allen Fraktionen wird immer lauter. Es beginnt jetzt der Bundestagswahlkampf, jetzt müssen die Abgeordneten ihren Wählern erklären, weshalb man mit 220 Milliarden insgesamt für Griechenland garantiert, aber die paar Millionen für neue Straßen und Kitas im eigenen Wahlkreis nicht aufbringen kann.
Generationenwechsel bei der größten Gewerkschaft der Schweiz, der Unia. Heute werden gleich 4 von 9 Chefposten neu besetzt, auch das Präsidium. Mit Co-Präsidentin Vanya Aleva wird zum ersten Mal eine Frau als oberste Gewerkschafterin gewählt. Die Unia mit ihren mittlerweile 200.000 Mitgliedern hat in den letzten Jahren an Schwung gewonnen. Nicht zuletzt, weil sich die Gewerkschaft immer besser im Dienstleistungssektor einnistet. Mit ein Verdienst von Vanya Aleva. Charles Lieber hat die neue Unia-Chefin getroffen, in einem Restaurant, das weit mehr ist als ein Ort, wo man isst.
Auf dem Tisch ein San Pellegrino, Penne al Pomodoro, Buon Appetito, Casa d'Italia.
Casa d'Italia, das steht für ein Treffpunkt von verschiedenen Vereinen der Migranten, Migrantinnen, ein Treffpunkt auch für Gewerkschafterinnen, Gewerkschafter. Also ein Treffpunkt der Partizipation, der auch politischen Partizipation, die mir sehr am Herzen liegt.
Casa d'Italia gehört zur Kultur, zur politischen Kultur der Familie Aleva. Hierher kam die ganze Familie. Zuerst der Vater, Lastwagenchauffeur, seit Ende der 50er Jahre. Zuerst der Saisonnier, dann mit seiner Frau, der gelernten Schneiderin, und der ständigen Niederlassungsbewilligung. Dann mit den Kindern, der Schülerin Vanya, der Gymnasiastin, dem Stolz der Familie. La Casa d'Italia, in vielen Städten der Schweiz ein Treffpunkt für die ehemaligen Gastarbeiter. Ein wichtiger Knotenpunkt der Netzwerkerin Vanya Aleva.
Netzwerken ist ein wichtiges Instrument, um gute Gewerkschaftsarbeit zu leisten. Es ist entscheidend, um Fortschritte machen zu können, um zusammen einzustehen, zusammen die Rechte zu verteidigen und Verbesserungen zu erkämpfen.
Casa d'Italia, das ist ein Stück Heimat für Vanya Aleva, weil sich da jene zwei Welten treffen, die sie in sich trägt. Die Schweizer Wurzeln, der Makel der Sekunda. Vorurteile, gegen die sie ankämpft.
Ungerechtigkeit ist, wenn man nicht die gleichen Chancen hat. Wenn man nicht die gleichen Chancen hat aufgrund der Herkunft.
Mit dem Wort Ungerechtigkeit beginnt die gewerkschaftliche Biografie von Vanya Aleva. Als Fachfrau für Migrationsfragen bei der alten Gewerkschaft Bau und Industrie in Zürich, gleich nach der Uni. Dann baut sie ein neues Standbein der Unia auf, das Engagement für den Dienstleistungssektor, für das Servicepersonal im Restaurant, für die Frauen an der Kasse, für das Pflegepersonal, für Sicherheitsmänner.
Es ist ein wachsender Bereich und es ist zentral, dass wir gewerkschaftlich auch in diesen Bereichen präsent sind, auch weil die Arbeitsbedingungen in den Dienstleistungsbereichen alles andere als gut sind, wenn man die Situation der Löhne anschaut, der Arbeitszeiten, des Arbeitsdrucks.
Die Zukunft der Unia liegt in den Dienstleistungsbranchen, da wo mehr als in der Industrie oder auf dem Bau prekäre Arbeitsbedingungen Alltag sind. Da, wo aber erst wenige einen Mitgliederausweis der Unia haben. Das will sie ändern, grundlegend, an der Spitze der Unia.
Das Gute oder das Schöne an unserem Beruf ist, dass wir mit den Leuten zusammen versuchen, ein Stück mehr soziale Gerechtigkeit zu erreichen. Das gibt Kraft und Motivation.
Später folgt ein Espresso. Senza niente, grazie. Il conto, per favore.
Der Bericht von Charles Lieber. Rendezvous bald, 11:45. Milch kostet seit Jahren wenig. Was Konsumentinnen freut, schmerzt die Milchbauern. Doch einige haben einen Ausweg gefunden. Sie sparen beim Futter. Auf ganz natürliche Art. Ihre Kühe lassen sie Gras und Heu fressen, statt für sie Kraftfutter einzukaufen. Einer dieser Milchbauern ist Markus Bühlmann im luzernischen Rothenburg. Priscilla Imboden hat ihn besucht.
Hüfthohe Haufen von Heu und Grassilage liegen mitten im Laufstall. Die Kühe schieben ihre Köpfe durch das Futtergitter, recken die Hälse und fressen. Bis zum Schnee waren sie noch draußen auf der Weide, einzelne tragen noch Glocken.
Die Kühe kommen auch nur Gras über, während dem ganzen Jahr, haben auch kein Kraftfutter und haben auch kein Silomais.
Sagt Markus Bühlmann. Der Bauer hat vor 13 Jahren damit begonnen, seinen Betrieb auf weidebasierte Milchproduktion umzustellen.
Wir mussten etwas machen, wirtschaftlich, weil der Milchpreis ist immer zurückgegangen. Wir haben gemerkt, wenn wir uns nicht bewegen und etwas unternehmen, dass wir hier in den Hammer reinlaufen.
Da las er einen Artikel über Graslandmilch in einer Fachzeitschrift. Die Idee gefiel ihm. Erfahrungen gab es damals aber in der Schweiz noch kaum. Bühlmann musste ins Ausland reisen. In Irland holte er das Wissen, in Neuseeland die Genetik, wie er erzählt. Er kreuzte seine Kühe mit neuseeländischen Arten. Schweizer Kühe seien zu stark auf Leistung gezüchtet worden, erklärt er. Sie brauchten Kraftfutter. Markus Bühlmann besitzt 20 Hektar Weideland rund um seinen Hof. Er hat es in 20 Parzellen aufgeteilt.
Man muss auch sehr achten, wie das Gras wächst, wie das Wetter ist. Und das können so kombinieren, dass man wirklich in einem idealen Stadium die Kühe in die Weide rauslassen kann, dass sie auch gute Leistung bringen mit dem Gras.
Seine Kühe geben etwa einen Fünftel weniger Milch pro Tag als Kühe mit Kraftfutter. Aber sie holen sich das Fressen im Sommer selber und sie kosten weniger Arbeit. Markus Bühlmann will es nicht an die große Glocke hängen, aber er lebt auch mit den aktuell tiefen Milchpreisen gut. Damit bestätigt er den Befund einer Studie der Landwirtschaftlichen Schule Hohenrain. Grasfütterung sei rentabler. Eine große Chance sei das, gerade für die Schweizer Bauern, findet Peter Thomet, Dozent an der Berner Fachhochschule für Agrarwissenschaften in Zollikofen.
Das beste Graswachstum weltweit, könnte man sagen, ist im Schweizer Vorland, so Luzern und um den Sentis vortragen. Und das ist eine super Trumpfkarte und das sollten wir nutzen, das ist unsere Stärke.
Die Schweiz solle sich auf diese Stärke zurückbesinnen, anstatt immer mehr Futtermittel aus Brasilien und China zu importieren. Das sei nicht nur billiger, Milch aus Gras sei auch gesünder und ökologischer. Die Schweiz mag ein traumhaftes Grasland sein, aber sie ist auch stark überbaut. Gibt es genügend Weideland?
Das ist ein Kernproblem im Schweizer Mittelland, dass es stark zersiedelt ist und dass eigentlich nicht sehr viele Betriebe, vielleicht 30-40% genügend Land haben, um den Stall, um das beweiden zu können.
Mit der Landwirtschaftspolitik könnten aber Anreize gesetzt werden, sagt Peter Thomet, um etwa Ackerland freizugeben und die Weidemilch zu fördern.
Wo Kriege oder Naturkatastrophen stattfinden, gibt es Tausende von Menschen, die ihre Angehörigen aus den Augen verlieren, Familien, die auseinandergerissen werden. Diesen Menschen möchte das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, IKRK, schneller und besser helfen können und setzt dafür neu aufs Internet. Beim IKRK verspricht man sich viel von diesem Schritt. Fredrik Steiger.
Nachdem sich Oberst Gaddafi 1969 an die Macht geputscht hatte, floh Abdul Salem al-Naci in die Schweiz. Jetzt reist er erstmals wieder in seine libysche Heimat. Seine Angehörigen dort fanden dank des IKRK-Suchdienstes seine Spur. Ein bewegender Moment für den alten Mann.
Ich fühle mich sehr gut, wie neu geboren, nach 43 Jahren mein erstes Mal besucht seine Verwandten und alle dort.
Ein spannendes Wiedersehen mit Brüdern und Cousins. Deren Kinder und Enkel sah er zum ersten Mal überhaupt. Auch in Nordkenia im Flüchtlingslager Dadaab wurden Tausende von somalischen Flüchtlingen getrennt von ihren Familien. Omar Mohammed zum Beispiel verlor während der Flucht seine Zweitfrau und seine Kinder. Das Recht auf Familienkontakte ist Teil des internationalen Kriegsvölkerrechts, sagt Olivier Dubois am IKRK-Sitz in Genf.
Le droit humanitaire, le droit des conflits armés reconnaît de manière très explicite l'importance vitale.
Deshalb sind die Suche nach Vermissten, das Stöpseln von Kontakten Schlüsselaufgaben des Roten Kreuzes. Allein 2011 führte das IKRK 1500 Menschen wieder zusammen.
Là, il y a énormément de demandes, en particulier aussi des demandes liées à un phénomène.
Besonders oft wird der Dienst im Kongo genutzt, wo auch Tausende von Kindern verschwanden, teils als Soldaten rekrutiert oder vergewaltigt. Oder im Dauerkonflikt in Somalia, wo inzwischen Menschen über die halbe Welt verstreut leben. Dazu kommt Syrien, wo aber selbst dem IKRK wegen der intensiven Kämpfe viele Zugänge verwehrt sind. Mangel an Nachfrage nach dieser IKRK-Mission herrscht also nicht. Trotzdem ist man in Genf überzeugt, noch mehr tun zu können. Mit der soeben aufgeschalteten Webseite familylinks.icrc.org soll der Suchdienst zu Olivier Dubois noch bekannter werden.
Faire connaître le service à d'autres personnes qui peut-être ne sont pas au courant.
Gleichzeitig macht man im Internet eine Fülle von Informationen für Suchende zugänglich, auch ganz gezielt und auf einzelne Konflikte bezogen.
La possibilité pour des crises particulières d'avoir des listes de personnes qui sont en vie.
Natürlich helfen heute auch kommerzielle soziale Medien wie Facebook, Verlorene wiederzufinden. Doch Konfliktopfer dürften dem Roten Kreuz eher trauen, gerade was heikle Informationen betrifft. Zumal manche mit Verfolgung rechnen müssen oder mit Druck auf ihre Angehörigen.
Pour certaines situations sensibles, certaines situations dramatiques, certaines personnes font plus confiance.
Olivier Dubois ist überzeugt, der Suchdienst wird dank des neuen Angebots im Netz künftig noch viel mehr beansprucht werden. Die Anfragen dürften anschwellen, man sei gewappnet. Allerdings.
Ce qui reste essentiel au quotidien, c'est un réseau concret.
Entscheidend bleibe, in Krisengebieten präsent zu sein. Denn nur so gelangt man an Primärinformationen, die es dann Angehörigen ermöglichen, Vermisste zu finden.
Der Bericht von Fredrik Steiger. Was haben sie gemeinsam? Amerikas frisch gewählter Präsident und Chinas neuer Mann an der Spitze des Landes. Und was haben die Geheimdienstchefs der USA und der Schweiz gemeinsam? Die Auflösung hat Daniel Hubacher in den Worten des Monats November.
In der Welt der Schweizer und amerikanischen Geheimdienstchefs ist etwas fundamental falsch gelaufen in diesem Monat. Da ist dummerweise nicht alles geheim geblieben, was besser geheim geblieben wäre. Nehmen wir das Beispiel des früheren Irak-Generals und späteren CIA-Chefs David Petraeus. Er stolpert über eine Affäre. Ausgerechnet er wurde in vielen Fernsehdebatten schockiert diskutiert.
There is no one in the military who was viewed as more disciplined and frankly more concerned with his own image and own career.
Der CIA-Boss musste gehen. Da geht's dem Schweizer Geheimdienstchef Markus Seiler besser. Er hat sich zwar geheime Daten stehlen lassen, aber Verteidigungsminister Ueli Maurer steht entschlossen hinter seinem obersten Geheimdienstler.
Weil alle Nachrichtendienste der Welt schlagen sich mit solchen Problemen herum. Wir haben inzwischen die entsprechenden Partnerdienste informiert und zusammengefasst könnte man etwas sagen. Ich sage es jetzt etwas salopp, da hat man uns gesagt, willkommen im Club.
Und nun zu den beiden Führern dieser Welt. Zuerst zum Neuen. Der tönt so und heißt Xi Jinping. Und diesen Namen müssen wir uns merken, denn der 59-Jährige wird im nächsten Jahr Chinas neuer ganz starker Mann. Amerikas neuer Mann ist der alte geblieben und so tönte die Wahlnacht.
Barack Obama will be re-elected President of the United States. Michelle, I have never loved you more. I return to the White House more determined and more inspired than ever.
I so wish that I had been able to fulfill your hopes to lead the country in a different direction.
I am so excited.
We are an American family.
Ich bin außer mich von Glück. Es ist einfach, es ist Hammer.
For the United States of America, the best is yet to come.
Ungläubig starrte in diesem November Carla Del Ponte, die frühere Chefanklägerin, nach Den Haag. Dort wurde der kroatische Ex-General Gotovina in zweiter Instanz von Kriegsverbrechen freigesprochen.
Für mich ist es absolut nicht zu verstehen. Also ich werde jetzt mal lesen, nicht das Judgment, aber ich kann es nicht fassen, denn ich weiß, dass Gotovina schuldig ist.
Und nun zur Niederlage des Monats.
Wer stimmt dem Gesetz zu? Das ist die Minderheit.
Und damit war das Steuerabkommen mit Deutschland gebodigt. Und Evelyn Wittmer-Schlumpf, not amused, um es milde auszudrücken.
Ich empfinde das als Geringschätzung unseres Landes. Und ich denke, solchen Forderungen darf man nie nachgeben. Es ist dieser Vertrag oder keiner.
Hören wir zum Schluss noch einen Moment in eine Zürcher Kantonsratsdebatte rein. Dort wollte SVP-Mann Hans-Peter Amrain die Entlassung von Christoph Mörgerli nicht unkommentiert lassen. Und an diesem Beispiel sehen wir, auch Schweizer Politik kann manchmal Spaß machen.
Die sechsmonatige Bewährungsfrist für Mörgerli endet am 21. September, obwohl sie...
Herr Kantonsrat Amrain, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Erstens ist Ihre Redezeit abgelaufen. Ich entziehe Ihnen das Wort. Es reicht. Wir sind hier in einem Kantonsrat und nicht irgendein Sauhaufen.
Ja, die Worte des Monats November von Daniel Hubacher. Es reicht, hat sich offenbar auch Benny Thurnherr gesagt. Morgen moderiert er zum letzten Mal eine Abendshow wie Benissimo. Und wenn Benny national abtritt, ist das schon ein Tagesgespräch. Zuerst aber noch die Schlagzeilen des Mittags mit Miriam Knecht.
Ägypten hat eine neue Verfassung. Sie orientiert sich stark am islamischen Recht der Scharia. Die Opposition kritisiert, mit der neuen Verfassung würden unter anderem die Rechte der Frauen eingeschränkt. Griechenland soll weitere Finanzhilfe bekommen. Das hat der Deutsche Bundestag entschieden. Finanzminister Schäuble warnte hingegen vor einem Schuldenerlass. Griechenland würde dann vielleicht weniger sparen wollen. 19 Millionen Arbeitslose im Euroraum. Das war der Stand im Oktober. Die Arbeitslosenquote betrug 11,7%, was einem neuen Rekord entspricht. Besonders schlimm ist die Lage in Griechenland und Spanien.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.